Der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die anpacken und vorangehen. Der Klimadialog mit Anna Breuer. Im Dezember 2025 wurde das günstige Stromgesetz beschlossen. Das neue Gesetzespaket gilt als die wichtigste Strommarktreform seit 25 Jahren. In dieser Podcast-Folge schauen wir uns einen zentralen Teil davon genauer an. Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, kurz ELWG. Wir sprechen darüber, warum dieses Gesetz so entscheidend für die Energiewende ist, und wir schauen uns auch an, welche Änderungen und welche Vorteile sich daraus für Haushalte ergeben, also auch, was sich ganz konkret für jeden von uns ändert. Meine heutigen Gäste sind Sarah Oberreiter aus dem Wirtschafts- und Energieministerium und Christoph Dollnergruber, ein Kollege aus der österreichischen Energieagentur. Freut mich, dass ihr heute da seid.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Liebe Sarah, kannst du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Sarah und ich arbeite im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus in der Sektion 5, das ist die Energiesektion, genauer gesagt in der Abteilung Energierecht. Also ich bin Juristin und beschäftige mich vor allem mit dem ELWG und da vor allem mit Endkundinnen-Themen.
Christoph, manche kennen deine Stimme ja vielleicht schon von dem Petajoule-Podcast. Kannst du aber auch noch ein paar Worte über dich erzählen?
Sehr gerne, Anna. Christoph Dollner-Gruber, ich bin bei uns in der Energieagentur zuständig für Strategie und Business Development, mache allerlei Projekte rund um die Energiewende und habe mich auch schon relativ eingehend mit dem ELWG beschäftigt. Habe auch sehr lange darauf gewartet und freue mich, dass wir heute darüber diskutieren können.
Ja, ich freue mich schon, dass wir dann das Thema auf jeden Fall jetzt gleich mal besprechen und darüber diskutieren. Christoph, du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Strommarkt und mit der Energiewende. Was hat sich am Strommarkt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert, dass eine Reform so dringend notwendig wurde?
Ja, da müssen wir sehr lange zurückgehen eigentlich. Du hast gesagt, die größte Reform seit 25 Jahren. Was vor 25 Jahren passiert ist, ist die Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts in Österreich. Anfang der 2000er Jahre war das. Das ist damals geschehen auf Basis des ELWOX, des Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz. Und das ist jetzt im Endeffekt neu überarbeitet worden. Gar nicht so sehr überarbeitet, sondern wirklich neu zusammengesetzt worden. Das ist ein ganz neues Gesetz. Was hat die Liberalisierung damals gemacht? Freie Lieferantenwahl eingeführt, die Netze reguliert. Das heißt, im Endeffekt, dass die Regulierungsbehörde, die E-Control, festsetzt, wie viel jeder auf der Stromrechnung als Netzkosten auch ausgewiesen hat. Damals hat es kaum Wind und PV gegeben. Der österreichische Strommix hat sich zusammengesetzt aus Wasserkraft, Kohle und Gas. Er war sehr zentral organisiert, kaum Wettbewerb, wenig Entflechtung. Das heißt, wenige Unternehmen haben sehr viel bestimmt im Endeffekt. Digitalisierung, Smart Meter war natürlich auch ein Fremdwort. Normale Kunden und Kundinnen haben damals einfach Strom aus dem Netz entnommen, aber sicherlich keinen eingespeist und sicherlich auch keinen untereinander geteilt. Da hat sich sehr viel verändert seitdem, und diese neue Realitäten haben auch neue Spielregeln gebraucht, und deswegen gibt es das ELWG.
Ja, da verstehen wir jetzt schon mal ein bisschen besser, warum es diese Änderungen auch gebraucht hat, aber Sarah, was ist denn jetzt das zentrale Ziel des neuen Gesetzes?
Ja, wie bereits erwähnt, das erste große Ziel ist es, ein modernes Regelwerk für den Strommarkt zu schaffen. Ich glaube, das haben wir jetzt eh schon gut abgedeckt mit dir, Christoph. Aber ein weiteres zentrales Ziel ist es, die Rechte und den Schutz von Endkundinnen und Endkunden im Strombereich deutlich zu stärken. Also dazu gehört zum Beispiel das Recht auf Lieferverträge mit dynamischen Strompreisen, das Recht auf Ratenzahlung oder auch die Möglichkeit, einen Vorauszähler zu nutzen. Aber in dem Zusammenhang spielt auch die Leistbarkeit natürlich eine große Rolle. Dabei geht es nicht nur um den eigentlichen Strompreis, sondern auch um die Netzkosten. Aber eine konkrete Maßnahme, die man auf jeden Fall nennen kann zur Entlastung von Haushalten, ist der Sozialtarif. Aber ich glaube, darüber reden wir dann später noch.
Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen genannten Punkte, die du erwähnt hast, da werden wir noch im Detail drauf einsteigen. Das Gesetzespaket heißt ja auch günstiger Stromgesetz. Und andererseits ist jetzt gerade auf politischer Ebene auch viel diskutiert worden, dass die Industrie günstigere Stromtarife braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Aber aktuell sind eben auch sehr viele Haushalte mit hohen Energiekosten beschäftigt und haben damit zu kämpfen. Also inwiefern bringt das neue Gesetz jetzt tatsächlich Entlastung für Haushalte und wird der Strom dadurch auch wirklich günstiger für uns?
Also prinzipiell kann man vorher schon mal sagen, dass die Situation im Vergleich zu den Jahren zuvor schon wieder viel besser geworden ist. Es gibt heute wieder Angebote unter 10 Cent Energiepreis netto. Da sind wir fast wieder im Bereich vor der Krise. Also die Situation hat sich schon grundlegend gebessert wieder. Wohlgleich die Netzkosten angestiegen sind, aber auch das, wenn man das Inflations- und Kaufkraft bereinigt, sich anschaut, dann sind wir auch auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz ist das Thema Leistbarkeit natürlich ein relevantes und das wird auch im ELWG adressiert. Kurzfristig wirksam, die Sarah schon gesagt, der Sozialtarif für einkommensschwache Haushalte. Auch kurzfristig wirksam ist im Endeffekt, wie kann man es erklären, die Nutzung von Guthaben aus der Vergangenheit, die man jetzt verwendet, das ist das sogenannte Regulierungskonto, um Netzkosten zu finanzieren. Das heißt, dieser große Topf der Netzkosten wird kleiner und es muss weniger an Netzkosten auf die Netzkunden aufgeteilt werden. Das wirkt relativ kurzfristig. Mittelfristig geht es sehr stark auch um eine Dynamisierung von Tarifen und Netzentgelten. Was bedeutet das? Der Strompreis ist abhängig davon, wie Angebot und Nachfrage gerade in einem Verhältnis stehen. Wenn sehr viel günstige Energie da ist, sehr viel Strom aus Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, dann ist der Strompreis an der Börse auch entsprechend niedriger. Wenn wir Gaskraftwerke einsetzen müssen, wenn wir teureren Strom importieren müssen, um unseren Verbrauch zu decken, ist der Strompreis höher. Und dynamische Tarife orientieren sich genau an diesen Entwicklungen an der Börse. Das heißt, Menschen, die ihren Stromverbrauch flexibel gestalten können, können auch davon profitieren, Strom in günstigeren Zeiten zu verbrauchen. Und auch das ist eine wesentliche Grundlage auch des ELWG. Langfristig, Sarah hat es auch schon anklingen lassen, geht es darum, den Netzausbau insgesamt effizienter zu gestalten, Netzausbaukosten insgesamt zu dämpfen und auch günstigere Erzeugung durch mehr Speicher und mehr Erneuerbare ins System zu bringen, was wiederum Kosten dämpft.
Ja, über die Netzkosten sprechen wir später auch noch, aber mich interessiert jetzt auch noch das Thema Tarifwahl. Es ist ja für viele Haushalte oft ein bisschen schwierig, dann Durchblick zu haben, welche Stromtarife denn jetzt am besten und am günstigsten sind und wann auch ein Anbieter oder Tarifwechsel sinnvoll ist. Sarah, inwiefern trägt da das Gesetz jetzt auch zur Preistransparenz für StromkundInnen bei?
Das neue ELWG setzt an mehreren Stellen an, um Preise für StromkundInnen transparenter und besser nachvollziehbar zu machen. Aber ich würde sagen, drei Punkte sind besonders praxisrelevant. Einerseits der Tarifvergleich bzw. der Tarifwechsel, dann die Rechnungen und der Abrechnungszeitraum. Also ich würde sagen, das zentrale Instrument für mehr Transparenz ist eindeutig der Tarifkalkulator der E-Control. Also zur Erinnerung, der Tarifkalkulator ist ein Online-Tool, mit dem Stromkundinnen verschiedene Stromtarife einfach vergleichen können. Also er zeigt quasi auf einen Blick, wie setzt sich der Preis zusammen, Grundpreis, Arbeitspreis, Gesamtpreis mit, ohne Wechselboni. Und man gibt dort quasi einfach seinen eigenen Verbrauch ein und optional auch einen Tariftyp, also will ich eine Bindung, will ich keine Bindung. Und dann spuckt mir der Kalkulator aus, welche Angebote aktuell verfügbar sind und welches Angebot das günstigste wäre, beziehungsweise ob dann ein Wechsel sinnvoll ist. Und neu mit dem ELWG ist eben nun, dass auf jede Rechnung verpflichtend darauf hingewiesen werden muss. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, auch sehr wichtig ist und für Transparenz sorgt, ist die Stromrechnung selbst. Also wir kennen das ja sicher alle, dass man einfach eine richtig dicke Rechnung mit vielen Seiten bekommt und bis man dann endlich beim quasi zu zahlenden Betrag angekommen ist, ist kaum verständlich, wie der eigentlich zustande gekommen ist oder irgendwie nicht nachvollziehbar. Und auch hier soll das ELWG Abhilfe schaffen. Also künftig sollen die Rechnungen klar, transparent und auch leicht verständlich sein. Also man soll den zu zahlenden Betrag natürlich sehen, das Fälligkeitsdatum. Und damit diese Rechnungen auch wirklich vergleichbar sind, soll es ein Muster geben der E-Control. Ja, Und ein letzter Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist für Transparenz oder zu mehr Transparenz verhelfen kann, ist die Monatsrechnung. Weil mit dem ELWG gibt es jetzt ein Wahlrecht zwischen Monats- und Jahresrechnung. Und mit der Monatsrechnung macht man schon den Stromverbrauch sichtbarer und auch nachvollziehbarer, weil anstatt, dass man einmal im Jahr quasi diese große Rechnung bekommt, hat man jeden Monat eine Rechnung und sieht, wie viel Strom tatsächlich verbraucht wurde und was das dann auch kostet.
Okay, aber das heißt, diese monatliche Abrechnung kann man freiwillig machen.
Genau.
Also je nachdem, ob man das
aber lieber, kein Zwang.
Genau, lieber monatlich möchte, dann schwankt natürlich auch die monatliche Belastung.
Das ist klar. Also die teuren oder stromverbrauchsintensiven Monate im Winter schlagen sich dann natürlich in der Stromrechnung durch.
Okay, da gibt es schon einige Dinge, die man machen kann. Also ich habe mir mitgenommen, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man da öfter mal in den Tarifkalkulator der E-Control reinschaut. Den gibt es ja schon, das ist jetzt nicht neu mit dem Gesetz, aber es wird quasi dann verpflichtend darauf hingewiesen.
Ja, in der Hoffnung, dass dann mehr Leute wechseln.
Ja. Und wir haben schon gehört, ein wichtiger Schritt in Richtung leistbaren Strom ist der neue Sozialtarif für begünstigte Haushalte. Aber wer genau profitiert jetzt davon und wie funktioniert die Abwicklung für die betroffenen Haushalte?
Ja, der Sozialtarif ist eigentlich an die Befreiung vom sogenannten ORF-Beitrag oder früher GIS-Beitrag geknüpft. Das bedeutet, anspruchsberechtigt sind jene Haushalte, die einerseits vom ORF-Beitrag befreit sind und dann noch zusätzlich eine Leistung beziehen, wie zum Beispiel Pflegegeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Außerdem sind auch noch Mindestpensionisten umfasst, Lehrlinge und gehörlose Menschen. Also in Zahlen wären das in Österreich rund 290.000 Haushalte.
Und wie, also wenn ich jetzt betroffen bin, passiert das dann automatisch oder muss ich das irgendwie beantragen?
Genau, also da kann man eigentlich in zwei Kategorien unterscheiden. Einerseits Leute, die schon vom ORF-Beitrag befreit sind und welche, die es noch nicht sind. Also wenn ich noch nicht befreit bin, ist mein erster Schritt mal einen Antrag auf ORF-Beitragsbefreiung zu stellen. Das geht eigentlich relativ einfach, online mit dem Befreiungsrechner. Da geht es dann darum, ein gewisses Haushaltseinkommen nicht zu überschreiten. Und wenn ich dann befreit bin, dann greift der Sozialtarif automatisch und antragslos. Das bedeutet, die ORF-Beitrag-Service GmbH, die den ORF-Beitrag abwickelt, informiert den Stromlieferanten unverzüglich von meiner Befreiung und gibt ihm natürlich auch gewisse relevante Informationen. Und der Sozialtarif wird dann am folgenden Monatsersten automatisch über die Stromrechnung verrechnet und auch separat ausgewiesen, damit man sich auskennt.
Okay, verstehe. Das heißt, das ist dann schon ein Vorteil, dass das einfach automatisch passiert, weil viele Leistungen, die es jetzt auch gibt für armutsbetroffene Haushalte, müssen halt beantragt werden. Man muss davon wissen und es ist dann oft gar nicht so leicht, dann Durchblick zu haben.
Genau, ich möchte nur ergänzen, dass, also wenn man sich das ein bisschen anschaut für einen Haushalt, einen durchschnittlichen Haushalt, dann ist das wirklich ein signifikanter Vorteil gegenüber der Situation jetzt. Und das hängt natürlich davon auch ab, welchen Stromtarif man aktuell hat, aber wenn man so von Mittelwerten ausgeht, dann kann sich ein Haushalt 20-40% der Stromrechnung gesamt dann ersparen. Die Einsparung beim Energieanteil der Rechnung ist noch höher.
Genau, bei den Netzkosten kommen ja noch dazu, aber trotzdem sagt man 20-40% ist doch eine relativ große Prozentzahl. Ja, durch das neue Gesetz sollen StromkundInnen auch dazu animiert werden, dass sie aktive TeilnehmerInnen am Strommarkt werden. Wir haben es schon ein bisschen erwähnt, dynamische Stromtarife etc. Aber Sarah, was bedeutet denn das jetzt konkret? Also die aktive Teilnahme am Strommarkt, beziehungsweise welche neuen Möglichkeiten gibt es da?
Ja, aktive Teilnahme bedeutet, dass ich nicht mehr nur Strom kaufe und ihn dann verbrauche, sondern auch zum Beispiel selbst Strom erzeuge, ihn speichere, ihn nutze, ihn dann auch weiterverkaufe oder auch weiter verschenke. Also zum Beispiel, wenn ich eine PV-Anlage am Dach habe. Und mit dem ELWG gibt es jetzt eine ganze Reihe an neuen Möglichkeiten für Kundinnen, die sich aktiv beteiligen wollen. Zusätzlich zu den natürlich bereits bestehenden Bürgerbeteiligungsmodellen, also den Energiegemeinschaften, bringt das ELWG die Rechtsgrundlage für den sogenannten aktiven Kunden und die gemeinsame Energienutzung. Und hier ist insbesondere der Peer-to-Peer-Vertrag interessant. Also ein Peer-to-Peer-Vertrag bedeutet, dass erneuerbarer Strom direkt zwischen zwei Personen verkauft oder verschenkt wird.
Zum Peer-to-Peer-Vertrag möchte ich dann auch noch ein bisschen eingehen, aber grundsätzlich, Christoph, würde ich dich auch noch mal gern fragen, denn um das Stromnetz optimal zu nutzen, soll ja der Strom dann verbraucht werden, wenn viel vorhanden ist. Dazu gibt es im Gesetz eben neue Anreize. Aber wie funktioniert das jetzt konkret? Woher weiß ich als Kundin, wenn jetzt viel Strom verfügbar ist und wann der Strom dann auch somit günstiger ist?
Also sehr plakativ gesagt, oft reicht schon, aus dem Fenster zu schauen. Wenn die Sonne scheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Strompreis gerade niedrig ist, weil wir in Österreich schon sehr viel Photovoltaik haben, der die Preise dann drückt. Auch wenn der Wind sehr stark weht, könnte das ein gutes Zeichen sein dafür, dass der Strompreis gerade niedriger ist. Am Wochenende ebenfalls. Am Wochenende ist allgemein der Stromverbrauch niedriger. Deswegen kommt man immer schneller in die Situation, dass die Nachfrage mit günstigen Erneuerbaren gedeckt werden kann. Und auch dann ist der Strompreis in der Regel günstiger. Aber wenn man einen dynamischen Tarif hat, dann hat man natürlich auch eine App, wo man diese Preise immer am Handy anschauen kann und man weiß, wie viel jede eigentlich Viertelstunde des Tages oder des nächsten Tages, man weiß das ja schon am Vortag, kosten wird. Jetzt gibt es ja natürlich Nerds, die sehr genau drauf schauen und die Waschmaschine dann einschalten, wenn gerade vielleicht sogar negative Preise sind. Aber der Punkt ist ja, dass das dann irgendwann mal automatisiert funktioniert, dass man nicht manuell ein Gerät einschalten muss, sondern dass das Zeitschaltuhren erledigen oder tatsächlich auch ein Energiemanagementsystem, das weiß, steht jetzt eine Waschmaschinenladung an oder das Laden des Elektroautos und das timet das dann genau mit jenen Momenten, wo der Strompreis am günstigsten ist.
Okay, und kann man das jetzt auch schon machen? Also zeichnet sich das jetzt auch schon am Strommarkt ab? Also wenn jetzt sage ich, schließe einen flexiblen Tarif ab, dass ich dann davon schon profitieren kann?
Ja, es gibt schon vereinzelt Anbieter dieser dynamischen Tarife. Mit dem ELWG wird das sicher noch viel stärker in die Breite kommen. Das hat mit Datenverfügbarkeit, Digitalisierung zu tun, aber auch mit der Verpflichtung, dass Energielieferanten ab einer gewissen Größe einen solchen Tarif anbieten müssen. Aber besonders interessant wird es im Endeffekt dann, wenn Elektroautos, Wärmepumpen stärker in die Breite kommen, weil die sich halt auch sehr gut programmieren lassen und weil die einen sehr großen Hebel auch bieten für zeitvariablen Verbrauch. Natürlich muss das Elektroauto angesteckt sein, damit es dann möglichst günstig laden kann. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt vorstellt, eine pendelnde Krankenschwester, die in der Früh ins Auto steigt und ins Krankenhaus fährt und dort das Auto ansteckt an eine Ladestation, die das Krankenhaus beispielsweise für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellt, dann gibt es die Möglichkeit durchaus auch untertags oder jetzt am Wochenende, wenn man zu Hause ist, das Auto dann voll zu laden, wenn die Preise günstig ist.
Weil eben, wenn man das alles manuell machen müsste und es ist, hat jetzt nicht jeder so einen flexiblen Alltag, kann vielleicht nicht Homeoffice machen oder mal so am Wochenende unterwegs, aber das heißt, da wird noch einiges auf uns zukommen mit Automatisierung und Digitalisierung etc. Also da ist viel schon im Gange.
Ja, ich meine, diese dynamischen Tarife sind vielleicht auch interessant für Menschen, die sich keine PV-Anlage installieren können, weil man indirekt dann eigentlich auch von diesen günstigeren Preisen durch die Photovoltaik untertags im Sommer am Wochenende profitieren kann.
Spannend auf jeden Fall. Ich möchte jetzt eben auch noch auf das Peer-to-Peer-Strommodell eingehen, das wir schon vorhin erwähnt haben. Bisher war es nämlich so, dass man an einer Energiegemeinschaft teilnehmen musste, um dann den eigenen Photovoltaikstrom mit dem Umfeld zu teilen oder zu verkaufen. Und mit diesem neuen Peer-to-Peer-Stromhandel ist es jetzt deutlich einfacher, den Überschussstrom zum Beispiel an NachbarInnen oder Familienmitglieder weiterzugeben oder an sie zu verkaufen. Die Regelungen treten dann ab Oktober 2026 in Kraft. Sarah, wie wird es dann ablaufen? Was muss ich tun, wenn ich meinen Überschussstrom zum Beispiel mit meiner Cousine teilen möchte, die jetzt im selben Ort wohnt?
Mit dem Peer-to-Peer-Vertrag kann man erneuerbaren Strom ja direkt zwischen zwei Personen verkaufen oder verschenken. In unserem Beispiel wäre das dann so, ich habe eine PV-Anlage am Dach und möchte meinen Überschussstrom an meine Cousine, die zum Beispiel in Wien in einer Wohnung wohnt, verschenken oder verkaufen. Dazu muss ich eigentlich nur zwei Dinge tun. Ich muss mit meiner Cousine einen privatrechtlichen Vertrag abschließen und dann meinen Netzbetreiber über den Abschluss dieses Vertrags informieren und ihm natürlich auch ein paar Informationen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel die Zählpunktnummern. Und dann funktioniert die Messung und Verrechnung wie bei den Energiegemeinschaften direkt über den Netzbetreiber, der natürlich mit dem Lieferanten kooperiert. Das bedeutet, die wichtigste Neuerung oder der größte Vorteil ist, ich kann meine Energie viel leichter teilen, weil ich muss keine eigene Rechtsperson mehr gründen. Es braucht nur diesen Vertrag und die Info an den Netzbetreiber. Und vielleicht als kleiner Praxistipp, in Zukunft soll es auch Musterverträge geben für diese Verträge, die von der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften zur Verfügung gestellt werden.
Okay, das heißt, es ist dann wirklich nur mal ein Vertragsabschluss mit der jeweiligen Person, ohne dass man jetzt groß sich vorher informieren muss, wie man das jetzt ganz konkret umsetzt, sondern relativ einfach umsetzbar, nehme ich jetzt mit.
Ja.
Okay, ja, spannend. Das kann ich mir durchaus auch gut vorstellen, das selbst auszuprobieren. Wenn zum Beispiel jemand PV hat und mir übergeben möchte.
Ja, das wäre natürlich super, am besten schenken.
Ja, genau. Es hat natürlich dann auch, ergeben sich auch neue Möglichkeiten, den Überschussstrom zu schenken, also auch an sein Umfeld, die vielleicht noch studieren oder gerade weniger Einkommen haben.
Das ist auch interessant für Unternehmen vielleicht, die sehr viel Photovoltaik haben auf ihrem Firmendach und Überschüsse haben, die können dann ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diese Überschüsse eigentlich auch übergeben.
Als MitarbeiterInnen-Goodie.
Das wäre super.
Also ich sehe, da sind viele, viele Sachen möglich, wenn es dann soweit ist. Ich möchte jetzt aber auch noch ein bisschen auf die Netzkosten eingehen, weil ja ein wesentlicher Teil der Stromkosten sind die Netzgebühren. Und die sind gestiegen und machen sich auf der Stromabrechnung bemerkbar. Christoph, wie wirkt jetzt das neue Gesetz dieser Kostensteigerung entgegen?
Auch wieder auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Über die Auflösung dieser Rücklagen habe ich schon gesprochen. Die wirken auch kurzfristig netzkostendämpfend. Ein anderes Beispiel aus Sicht der Endkunden und Endkundinnen sind neue Spezialtarife, spezielle Netzentgelte für den Sommer. Die gelten im Zeitraum zwischen 1. April und 30. September zwischen 10 und 16 Uhr. Ist eine bestimmte Komponente dieser Netzentgelte um 20% billiger. Wieso? Das ist schon eine Richtung in Richtung Dynamisierung auch der Netzentgelte. Die Leute sollen dann gezielter Strom verbrauchen, beziehungsweise Stromverbrauch in Zeiten verlagern, wo sehr viel da ist. Und das ist halt im Sommer zwischen 10 und 16 Uhr. Deswegen gibt es dann auch günstigere Netzentgelte. Das passiert heuer schon, das gibt es heuer schon, ab 1. April wird das aktiv. Mittelfristig geht es darum, auch mehr Erneuerbare ins Netz integrieren zu können, auch mehr Ladestationen ins Netz integrieren zu können, mehr Wärmepumpen, das heißt sowohl Erzeuger als auch Verbraucher. Und das erfordert, dass das Netz ausgebaut werden muss. Jetzt kostet dieser Netzausbau natürlich einiges und es gilt da und dort Effizienzpotenziale zu finden, dass man halt nicht das Netz bis aufs Kleinste ausbauen muss, um die maximale Leistung erbringen zu können, dass jeder mit 50 Kilowatt sein Elektroauto auflädt oder mit 20 Kilowatt Peak Kilowatt einspeist. Nein. Es gibt Anreize im ELWG, die dafür sorgen, dass das Netz gleichmäßiger ausgenutzt wird. Und das wiederum sorgt dafür, dass das mehr ins Netz eingespeist werden kann und auch mehr aus dem Netz entnommen werden kann, ohne das Netz selbst groß ausbauen zu müssen. Und das natürlich senkt langfristig die Netzkosten, macht den Netzausbau effizienter und ist ein wesentlicher Faktor auch für dass das ELWG mit sich bringt.
Okay, das heißt einfach, die effiziente Nutzung ist extrem wichtig. Das wird vorangetrieben und forciert. Also da werden Anreize geschaffen. Trotzdem ist ja so, dass wenn man jetzt zum Beispiel selbst PV einspeist, also es werden auch mehr Leute quasi zu EinspeiserInnen und weniger Menschen bleiben dann wirklich übrig, die jetzt nur KonsumentInnen sind. Das sind dann die Personen, die jetzt kein eigenes Haus besitzen und keine PV installieren können. Inwiefern regelt dann das Gesetz auch eine faire Verteilung von Netzkosten?
Also diese Effizienz, von der wir zuerst gesprochen haben, das kennt das Gesetz unter dem Schlagwort Systemdienlichkeit. Also das ist ein wichtiger Faktor. Und diejenigen, die das Netz schonender behandeln, die systemlicher sind, die zahlen weniger. Und die, die das Netz mehr beanspruchen, sollen auch mehr zahlen. Und das ist auch der Hintergrund einer stärkeren Verursachergerechtigkeit, die das ELWG auch bringen soll. Dass wir das Netz ausbauen müssen wegen Photovoltaik, Elektroautos, Wärmepumpen, einer starken Elektrifizierung ist klar, aber das Gesetz soll die Grundlagen schaffen, dass auch die mehr zahlen, die das Netz mehr beanspruchen. Wichtiger Punkt dabei ist, das Gesetz bietet im Endeffekt auch die Grundlage, dass mehr Elektrifizierung stattfinden kann. Das heißt, dass insgesamt der Stromverbrauch steigt. Klammer auf, der Energieverbrauch sinkt aber, weil strombasierte Anwendungen sehr oft effizienter sind als Gasheizungen, Ölheizungen oder Verbrennerfahrzeuge. Das heißt aber, dass insgesamt die Netzkosten auf mehr Schultern, mehr Kilowattstunden verteilt werden. Und auch das sorgt dafür, dass die Netzentgelte dann sinken. Dazu kommen, dass Einspeiser höhere Netzanschlussentgelte zahlen, als das früher der Fall war. Das heißt, sich stärker auch an den Netzkosten beteiligen und dass das ELWG eine Tarifreform auslöst. Das heißt, dass die Netzkostenverteilung insgesamt neu sortiert wird.
Genau, es ist ja viel auch diskutiert worden eben über diese Einspeiser, also dass man sich quasi auch mehr beteiligt den Netzkosten, wenn man ins Netz einspeist, so wie zum Beispiel auch mit einer Photovoltaikanlage. Und da ist es jetzt aber so, dass kleinere PV-Anlagen ausgenommen worden sind von den Einspeisegebühren. Sarah, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich als Privatperson, wenn ich eine PV-Anlage am Dach habe oder auch eine PV-Anlage installieren möchte?
Ja, also für die große Mehrheit der Privathaushalte ändert sich hier nichts. Also eine typische private PV-Anlage auf einem Einfamilienhaus liegt deutlich unter den Schwellenwerten, ab denen die neuen Einspeisegebühren überhaupt relevant werden. Relevant ist das Thema erst bei größeren Anlagen. Konkret ab einer netzwirksamen Leistung von 20 Kilowatt können ab dem 1. Jänner 2027 Einspeisegebühren anfallen. Die werden dann über den sogenannten Versorgungsinfrastrukturbeitrag eingehoben, der aber erst mittels Verordnung festgesetzt werden muss. Also kleine PV-Anlagen sind ausdrücklich ausgenommen.
Das heißt, es werden sich dann hauptsächlich, also jetzt keine privaten Personen, sondern Unternehmen und Energieunternehmen quasi mehr daran beteiligen müssen an den Netzkosten. Gleichzeitig möchte ich auch noch kurz über die Stromspeicher sprechen, weil das eben ein wichtiger Bestandteil sein wird für unser zukünftiges Stromsystem und das wird ja auch im Gesetz berücksichtigt. Christoph, wie werden aber da die Speicherlösungen tatsächlich attraktiver gemacht und welche Folgen wird das auch haben?
Vielleicht vorab noch, wieso es wichtig ist, dass wir mehr Speicher ins System bekommen. Wind und Photovoltaik produzieren halt dann Strom, wenn gerade die Sonne scheint oder der Wind weht. Das ist nicht immer dann, wenn sehr viel Strom verbraucht wird. Deswegen braucht man da auch eine Pufferlösung, die Strom zwischenspeichert und verlagert in Zeiten, wo wir ihn eigentlich dringender brauchen. Deswegen ist es gut, dass das ELWG auch attraktive Ansätze implementiert, dass Speicher attraktiver werden. Auch da spielt die Systemdienlichkeit wieder eine große Rolle. Das heißt, Speicher, die so eingesetzt werden, dass insgesamt das Netz stärker geschont wird, sollen bis zu 20 Jahre lang von Netznutzungs- und Netzverlustentgelten befreit werden, was den Bezug betrifft und dann auch die entsprechende Einspeisung über die 20 kW nur Versorgungsinfrastrukturbeiträge anfallen. Das ist natürlich schon ein signifikante Kostenersparnis auch beim Betrieb von Speichern und sollte das Ganze dann deutlich wirtschaftlicher machen. Aber auch wenn PV-Anlagen, wie die Sarah zuerst gesagt hat, im Endeffekt da ausgenommen sind, de facto von den Einspeisegebühren im Haushaltsbereich, macht es dennoch Sinn, über den Speicher nachzudenken. Weil wie hat sich das Geld, das man für die Einspeisung bekommt, in den letzten Jahren entwickelt? Es ist sehr stark gesunken und heute gibt es natürlich einen großen Kannibalisierungseffekt auch. Negative Preise zum Mittag haben wir gehört. Das heißt, man bekommt für die direkte Einspeisung von PV-Strom in der Regel viel weniger Geld als früher. Und es macht Sinn, diesen doch wertvollen Strom natürlich aufzuheben für später. Dass man ihn später selbst verbraucht beispielsweise oder später, wenn die Preise, die dynamischen Preise auch wieder höher sind, auch wieder abgibt ins Netz. Das heißt, diese dynamischen Tarife gibt es nicht nur für, wenn man aus dem Netz Strom entnimmt, sondern auch, wenn man einspeist. Und das macht den Weiterbetrieb einer Photovoltaikanlage ergänzt um einen Batteriespeicher doch nochmal um einiges interessanter, als das heute schon der Fall ist.
Okay, das heißt, die Nutzung wird dann auf jeden Fall attraktiver und günstiger von den Speichern. Kann man wahrscheinlich ein bisschen abschätzen, Speicherlösungen, man hört, es ist doch recht teuer nach wie vor. Trotzdem sinken die Preise. Würdest du sagen, ist es trotzdem schon quasi, kann man sich einen Speicher gut leisten, rentiert sich das?
Die Speicherpreise sind extrem stark gesunken in den letzten Jahren. Das kommt natürlich auch bei den Haushalten schon an. Das heißt, auch da gibt es sehr gute Angebote. Wie schnell sich das rentiert, hängt natürlich dann auch immer ab vom Strompreis. Wir wünschen uns alle keinen hohen Strompreis. Also wenn die Strompreise wieder steigen, rentiert sich schneller. Aber insgesamt geht es da, glaube ich, auch weniger um das Rentieren oder ist das nur ein Faktor, sondern einfach auch das erstens das Beste aus einer Photovoltaikanlage rauszuholen, ist ein wichtiger Faktor. Dann auch eine selbstbestimmtere, eigenbestimmtere Energieversorgung ist da ein wichtiger Faktor. Auch Energiegemeinschaften können profitieren von mehr Speichern. Also ich glaube, es gibt über diese, es zahlt sich aus, noch sehr, sehr viele andere Gründe, wieso es gut ist, auch einen Speicher sich anzuschaffen.
Also man gewinnt auf jeden Fall auch Versorgungssicherheit und mehr Flexibilität dadurch.
Absolut.
Wir könnten ja noch deutlich länger über das Thema sprechen. Es gibt viele Themen, die wir noch ansprechen könnten, aber irgendwo muss man dann auch mal einen Punkt machen. Und wir kommen jetzt schon langsam ans Ende der Podcast-Folge an. Bevor ich noch eine abschließende Frage an unsere heutigen Gäste stelle, möchte ich jetzt auch noch mal kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Zu Beginn haben wir uns ja angesehen, warum überhaupt eine so umfassende Strommarktreform notwendig war. Stichwort Ausbau erneuerbarer Energien, Elektrifizierung des Energiesystems, Netzdienlichkeit haben wir auch oft gehört. Und ja, wir haben auch darüber diskutiert, inwiefern das Gesetz mehr Preistransparenz und günstigere Strompreise für KundInnen schafft. Und wir haben erklärt, wer von dem Sozialtarif profitiert und wie dann auch die Abwicklung für die Betroffenen funktionieren wird. Wir haben uns außerdem über flexible Stromtarife unterhalten und über das Peer-to-Peer-Modell gesprochen, wo eben Menschen ihren Überschussstrom an NachbarInnen oder Bekannte verschenken oder verkaufen können. Und jetzt möchte ich noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, weil die Regelungen ja nicht alle gleichzeitig in Kraft treten. Genau zu Weihnachten am 24. Dezember ist das Gesetz, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, in Kraft getreten und mit dem auch schon einige Regelungen. Wichtig ist aber zu wissen, dass der Sozialtarif dann erst im April in Kraft tritt und ab Oktober 2026 gelten dann die neuen Regelungen für die Peer-to-Peer-Modelle, worüber wir auch gesprochen haben. So, und jetzt noch zur abschließenden Frage. Liebe Sarah, lieber Christoph, was ist euer persönlicher Tipp für unsere HörerInnen, um von den neuen Möglichkeiten, über die wir heute diskutiert haben, zu profitieren?
Also Österreicher sind echt wirklich wechselfaul und das ist eigentlich sehr schade, weil der Tarifwechsel geht mit wenigen Klicks, ist schnell erledigt und bringt wirklich viel Einsparungspotenzial.
kurz prägnant und ein Aufruf an alle, wer schon länger mal nicht mehr geschaut hat, was für einen Preis man eigentlich zahlt, vergleichen zahlt sich aus.
Genau. Ich habe drei Tipps. Der erste schließt an Sarahs an. Wer sich nicht drüber traut, vielleicht gleich den Anbieter zu wechseln, kann vielleicht auch bei seinem eigenen Anbieter, den man schon vielleicht über Jahrzehnte vertraut, fragen, ob es denn nicht irgendwelche besseren Angebote im Petto gibt, ob es nicht spezielle Rabatte gibt. Also auch da gibt es einen Spielraum. Der zweite Punkt habe ich zuerst schon angesprochen, wer eine PV-Anlage hat, sollte darüber nachdenken, das um einen Speicher zu ergänzen. Da gibt es auch eine Website der Energieagentur, der IA-Kostencheck, den man unter diesem Schlagwort über Google schnell findet, IA-Kostencheck, wo man auch schauen kann, ob das Angebot für einen Batteriespeicher okay ist. Also man kann da Angebote vergleichen lassen. Kein Tarifvergleich, sondern ein Angebotsvergleich für PV-Anlagen, Batteriespeicher und auch Heizungen. Und der dritte Tipp, den ich habe, ist es, dass man für diese ganzen schönen Dinge rund um Dynamisierung auch Viertelstundenwerte braucht. Und diese Viertelstundenwerte hat nicht standardmäßig jeder aktiviert. Das heißt, es ist ratsam, da beim Netzbetreiber, das geht entweder über ein Formular auf der Website, einen Anruf dort oder ein paar Klicks im Portal des Netzbetreibers umstellen lassen von standardmäßig ist das Tageserfassung der Verbrauchswerte auf die Viertelstunden. Die sind eine wichtige Grundlage dafür, dass man auch von diesem Sommernetztarif profitieren kann, von dem ich zuerst gesprochen habe. Das wäre ein Tipp.
Ja, da haben wir einige wertvolle Tipps bekommen. Wir werden dazu auch noch in den Shownotes verlinken, dass man da schneller davon profitieren kann. Wir werden auch die umfangreiche Petterschul-Podcast-Folge zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz verlinken, wo es dann ein bisschen mehr um die technischen Details geht und um die Infrastruktur. Aber wer sagt, das war ein spannendes Thema, ich würde da gerne mehr wissen, das verlinken wir natürlich auch noch. Und das war's auch schon für heute. Danke nochmal für das spannende Gespräch.
Danke, Anna.
Danke für die Einladung.
Liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes. Wir unterstützen Menschen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Österreich, wirksamen Klimaschutz voranzubringen. Auf unserer Webseite klimaaktiv.at findest du fundiertes Fachwissen, praxistaugliche Werkzeuge und ein großes Netzwerk. Also alle Voraussetzungen, um selbst klimaaktiv zu werden. Bis zum nächsten Mal.